Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 3 der 62. Sure, der Sure Jum'ah. Und nun zur Übersetzung der Verse, aus denen hervorgeht, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, der Letzte in der Reihe der göttlichen Gesandten, auch anderen späteren, die sich ihm damals noch nicht anschlossen, Rechtleitung war und ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preis Gott. Gott, den Herrn und Herrscher, der heilig, absolut rein und erhaben jeglicher Unvollkommenheit, allmächtig und allwissend ist. Er ist es, der aus der Mitte des Lesens und Schreibens Unkundiger einen Gesandten erwählte, damit dieser ihnen sein Gottes Wort vortrage und sie, die sich zuvor in offensichtlichem Irrtum befanden, läutere und sie das Buch und die Weisheit lehre. Dieser Gesandte ward auch der Prophet anderer, die sich ihm erst später anschlossen. Und er, Gott, ist der Allmächtige, Allwissende.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 29. Juni 2022, gleich dem 8. Tel 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview, danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Märtyrertodes von Imam Muhammad Borer. Friede sei mit ihm. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer, Ergebnis des Widerstands des iranischen Volkes ist der Sieg. Präsident Raisi in Turkmenistan eingetroffen. Und Iran, Bereitschaft für Erleichterung politischer Dialoge, um Bedenken in Syrien abzubauen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer, Ergebnis des Widerstands des iranischen Volkes ist der Sieg. Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans traf am Dienstag anlässlich des Jahrestages der Ereignisse am 7. Tir, 28. Juli 1981, mit dem Vorsitzenden sowie weiteren Verantwortlichen und Angestellten der iranischen Justiz zusammen. Am 28. Juni 1981 wurde das Parteigebäude der Islamisch-Republikanischen Partei Ziel eines Bombenanschlags. Dabei wurde Ayatollah Mohammad Beheshti, der Vorsitzende der iranischen Justiz und oberster Richter Irans, zusammen mit 72 weiteren Ministern, Geistlichen und Abgeordneten getötet. Die terroristische Gruppe Munawwarin MKO wurde für den Anschlag verantwortlich gemacht. Bei seinem Treffen mit Verantwortungsträgern der iranischen Justiz erläuterte Ayatollah Khamenei am gestrigen Dienstag die unveränderlichen göttlichen Traditionen in Gesellschaften und sagte: Der Grund für den Stolz und den erstaunlichen Sieg des iranischen Volkes und der Islamischen Republik gegenüber den bedeutenden und bitteren Ereignissen vom 7. Tir 1981 sind Widerstand und Anstrengung sowie Furchtlosigkeit gegenüber den Feinden. Diese göttliche Tradition kann sich jederzeit wiederholen und wir sollten wissen, dass Gott im aktuellen Jahr 1401 derselbe Gott ist wie im Jahr 1360. Der Revolutionsführer fügte bei diesem Treffen hinzu: Der Heilige Koran ist voll von Themen, die sich auf die göttlichen Traditionen beziehen und die Schlussfolgerung daraus ist, dass wenn Gesellschaften sich gegen die Feinde stellen und ihre Pflichten im Vertrauen auf Gott erfüllen, wird das Ergebnis Sieg und Fortschritt sein, aber wenn sie Differenzen haben und nach Bequemlichkeiten suchen und nachlässig werden, wird das Ergebnis Erfolglosigkeit sein. Ayatollah Khamenei bezog sich auf die Freude der Feinde in einigen Fällen aufgrund einiger interner Schwächen und Mängel und riet den Verantwortungsträgern der Justiz, den Kampf gegen die Korruption zu einer Priorität zu machen. Weiter sagte er, dass die Feinde in den letzten 4 Jahrzehnten gehofft hätten, dass bestimmte Schwächen und Mängel schließlich zum Zusammenbruch der Islamischen Republik führen würden, aber das iranische Volk habe die Hoffnungen seiner Feinde immer wieder zunichte gemacht und sie zur Verzweiflung gebracht. und ihr Problem sei, dass sie das Geheimnis, das sie zu dieser Verzweiflung bringe, nicht verstehen. Das geehrte Revolutionsoberhaupt betonte weiter: Der Feind kann nicht verstehen, dass es in dieser Welt außer politischer Berechnungen auch noch andere Berechnungen gibt, die den göttlichen Traditionen entsprechen. Präsident Raisi in Turkmenistan eingetroffen. Präsident Ebrahim Raisi ist am Mittwoch an der Spitze einer hochrangigen politischen und wirtschaftlichen Delegation in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabat eingetroffen, um am 6. Gipfel der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres teilzunehmen. Das Gipfeltreffen findet am heutigen 29. Juni unter Beteiligung der Präsidenten der 5 Anrainerstaaten Iran, Russland, Turkmenistan, Kasachstan und Republik Aserbaidschan statt. Vor seiner Abreise sagte Präsident Raisi vor Reportern, dass der Rechtsstatus des Kaspischen Meeres, die Erhöhung der Sicherheit im Kaspischen Meer, die Zusammenarbeit zwischen den Anrainerstaaten in den Bereichen Transport und Verkehr, Transit, Handel, Management der lebenden Meeresressourcen, Umweltschutz, Verhinderung der Präsenz von fremden Mächten im und am Kaspischen Meer, worüber alle Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres einig sind, auf dem Gipfel in Aschgabat diskutiert werden. Iran. Bereitschaft für Erleichterung politischer Dialoge, um Bedenken in Syrien abzubauen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat bei seinem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara am Dienstag bekräftigt, dass aus der Sicht der Islamischen Republik Iran die Syrien-Krise nur ohne Anwendung militärischer Mittel und auf politischem Wege gelöst werden könne. Iran sei bereit, die Gespräche zu erleichtern, um die Sicherheitsbedenken in Syrien abzubauen, sagte Amir Abdullahian beim Treffen mit dem türkischen Präsidenten. Der iranische Außenminister übermittelte dabei die Grüße des iranischen Präsidenten Raisi und wiederholte die Einladung an den türkischen Präsidenten zur Teilnahme an der Sitzung der gemeinsamen Wirtschaftskommission beider Länder nach Iran zu kommen. Er erklärte auch die Bereitschaft Teherans, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Ankara zu verbessern. Ferner legte Amir Abdullahian den aktuellen Stand der Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen gegen Iran dar und sagte, dass ein gutes, glaubwürdiges und dauerhaftes Abkommen zu erreichen sei, wenn die amerikanische Seite realistisch sei und übermäßige Forderungen vermeide. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lobte bei diesem Treffen die auf die Nachbarländer bezogene Politik der iranischen Regierung und ihre Bestrebungen, die Beziehungen zu den Nachbarn zu intensivieren. Er unterstrich die Notwendigkeit, sich dafür einzusetzen, dass der Handelsaustausch zwischen beiden Ländern das geplante Niveau erreiche. Erdogan äußerte die Hoffnung, dass die neue Runde der Atomgespräche zu fruchtbaren Ergebnissen führen werde. In einem weiteren Teil seines Gesprächs mit dem iranischen Außenminister hob Präsident Erdogan hervor, dass die Fragen im Zusammenhang mit Palästina, Al-Quds und der Al-Aqsa-Moschee aus der Sicht der Türkei von Bedeutung seien. Palästina sei ein wichtiges Thema der islamischen Welt und es sei von Bedeutung, dass die islamischen Länder bezüglich dieser Frage eine einheitliche Stellungnahme vertreten. Verhandlungsleiter Irans und EU-Vize-Außenbeauftragter treffen sich in Doha. Ali Boredikhani, der Verhandlungsleiter der Islamischen Republik Iran bei den Atomgesprächen, und Enrique Mora, stellvertretender EU-Außenbeauftragter und Koordinator für die Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen, trafen sich am Dienstag in der katarischen Hauptstadt Doha. Die am 27. Dezember 2021 begonnene 8. Runde der Wiener Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens JCPOA und zur Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen trat am 11. März 2022 auf Anregung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in eine Pause ein und die Verhandlungsführer kehrten zu politischen Konsultationen in ihre Hauptstädte zurück. Seitdem ist der Verhandlungsprozess aufgrund von Verzögerungen bei den Entscheidungen der USA, ihre illegalen Aktionen gegenüber Iran und dem JCPOA zu kompensieren, ins Stocken geraten. Ali Boredikhani, der Verhandlungsführer der Islamischen Republik Iran, reist am Dienstag nach Doha, um die Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen gegen Iran und die Rückkehr der USA ins Atomabkommen fortzusetzen. Die Gespräche zwischen Iran und den USA werden indirekt über die EU-Unterhändler geführt. Der US-Sonderbeauftragte für Iran, Robert Malley, traf am Montagabend in Doha ein und traf sich am Dienstag mit dem Außenminister von Katar. Abolfazl Amoui, der Sprecher der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, sagte, die in Doha geplanten Gespräche seien eine Fortsetzung der Wiener Gespräche und das vorgeschlagene Modell bestehe darin, die Gespräche zu beschleunigen und verbleibende Probleme aus früheren Gesprächen zu lösen. Iran. G7 hat Verletzung des JCPOA durch USA ignoriert. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, die abschließende Erklärung der G7-Führer sei ungerechtfertigt, einseitig und unfair und hob hervor, dass die Erklärung die grobe Verletzung des Atomabkommens und der UN-Resolution 2231 durch die USA bewusst ignoriert habe. Als Reaktion auf die Abschlusserklärung des G7-Gipfels in Deutschland am Dienstag sagte Nasser Kanani, wir verurteilen nachdrücklich Teile der Abschlusserklärung der G7-Führer, die gegen die Islamische Republik Iran gerichtet sind. Er fügte hinzu, die Verfasser dieser Erklärung haben durch die Fortsetzung ihrer Politik illegaler und überregionaler Sanktionen gegen das iranische Volk sowie durch ihre Untätigkeit den größten Anteil an der Entstehung des aktuellen Konflikts und bestehen weiterhin auf verschiedene Weise auf dieser falschen Politik. Sie ignorieren, dass sie das größte Arsenal an Atomwaffen besitzen, ergreifen die Flucht nach vorne und erheben falsche Anschuldigungen gegen die Islamische Republik Iran, während sie absichtlich den Standpunkt der Islamischen Republik, demzufolge die Entwicklung und der Einsatz von Atomwaffen verboten sind, ignorieren. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums fügte hinzu, wir verurteilen nachdrücklich die Rolle der Parteien, die die Erklärung abgegeben haben, bei der Destabilisierung der Region am Persischen Golf, und es ist zwingend erforderlich, dass sie, anstatt falsche Anschuldigungen gegen das legitime Raketen- und Verteidigungsprogramm Irans zu erheben, für den Waffenverkauf in Milliardenhöhe in die Region, der eine der wichtigsten Faktoren der Instabilität in unserer Region ist, zur Rechenschaft gezogen werden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 24, Mashhad 32, Isfahan 30, Shiraz 32 und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Vom Kriegsschauplatz Ukraine kommen aus Ost und West widersprüchliche Meldungen. Tatsache ist, Kiew kann den langsamen russischen Vormarsch nicht stoppen, sagt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Herr Christoph Hörstel, in unserem Interview. Hören Sie den dritten Teil dieses Gespräches.
Herr Hostel, man weiß, man kann sich daran erinnern, dass die westlichen Staaten wirklich provoziert haben. Aber das ist immer noch kein Grund, so ein Land zu überfallen.
Nein, Sie haben vollkommen recht. Das ist nicht nur kein Grund, das ist auch verboten. Das ist ganz schlicht rechtlich nicht darstellbar. Und was wir hier haben, ist eine schwierige Mischsituation, in der Russland, wenn es dann zu so etwas käme, wie einem Prozess, das wird natürlich nicht passieren, dann eben sagen müsste, schaut mal, wir haben über 8 Jahre lang diese Unterdrückungspolitik Kiews gegen seine eigenen Menschen auf dem eigenen staatlichen Territorium der Ukraine gehabt. Und wir können ja belegen, und weiß man, ist auch offiziell im Westen anerkannt, dass ja Russland diesen Landesteil gar nicht mit Waffen oder sonst wie unterstützt hat, sondern was tatsächlich am Anfang passierte, waren die puren Unterdrückungshaltungen aus Kiew. Verbot der russischen Sprache, die durfte man amtlich nicht sprechen. Wer das tat oder versuchte, der wurde auf den Ämtern rausgeschmissen. Dann gab es die Streichung der Renten, Strom und Wasser und Gas und solche Dinge wurden abgestellt und eben die Rentenbezahlung weg. Das war die Lage und gleichzeitig gab es Angriffe, Überfälle mit allem Möglichen. Es gab kurz vor den Feindseligkeiten, also bevor die russischen Truppen in die Ukraine einmarschierten, gab es sogenannte Hit-Teams, also kleine, hochkarätige Geheimdienstspezialisten. Ich möchte mal aus meiner Erfahrung garantieren, dass das CIA-Personal dabei war, die auf Donbass-Boden, also in den abtrünnigen Republiken, wichtige Elektrizitätswerke, Wasserwerke und so etwas, gerade auch in Lugansk, angegriffen haben mit Bomben, also Terrorangriffe, und haben die außer Funktion gesetzt. Das ist da passiert. Ich habe das damals ja im Einzelnen verfolgt vor einigen Monaten. Und wir hatten solche Dinge auch tatsächlich, nachdem der Maidan-Putsch geglückt war und eine mit Nazis überall durchsetzte Machtklicke von CIA-Gnaden buchstäblich. Nicht? Wir erinnern uns, Maidan-Putsch, das war eine CIA-Operation erster Güte. Jeden Tag mindestens einmal erschienen die Maidan-Führer und haben sich ihre Befehle aus der CIA-Station in Kiew abgeholt. Das sind die Dinge, die wir hatten. Und dann die Übergriffe gegen die Bevölkerung haben eben zu zwei Entwicklungen geführt. Erstens hat sich im Donbass der Widerstand geregt mit den Bewaffnungen, die es gab. Dann bekamen aber auch sofort natürlich die Truppen den Befehl, dort einzurücken. Und dann erinnern wir uns an gewaltige Szenen auf den Straßen, gerade auch in Donetsk, mit Schützenpanzerwagen, die dann da gestoppt wurden von der Bevölkerung, weil der Schützenpanzerfahrer doch nicht seine eigenen Verwandten überrollen wollte und Bekannte und Freunde. Und ein großer Teil der damaligen Kiewer Truppen in der Region gehörte und natürlich auch im Gebiet des Donbass, also des später abtrünnigen Donbass selbst, gehörte ja zur örtlichen Bevölkerung. Und das führte dazu, dass die massenhaft übergelaufen sind mit allen Waffen, mit allen Panzerwagen und so weiter. Auch damals habe ich intensiv darüber berichtet. Das ist der militärische Beginn sozusagen der abtrünnigen Volksrepubliken, voll mit dem Material von Kiew. Und das war im Grunde genommen immer das Rückgrat des Widerstandes im Donbass, übergelaufene Kräfte. Nun also hat das 8 Jahre lang gedauert und das ist überhaupt kein Ruhmesblatt für Kiew, dass man im Westen das nicht wissen will, dass unser Kanzler Scholz bei der Münchner Unsicherheitskonferenz im Prinzip das Wort Lachnummer benutzt, als man ihm von 15.000 Toten im Donbass vor Beginn des russischen Einmarsches erzählt. Das sind im Grunde skandalöse Dinge. Das hilft auch dem Westen nicht. Wir wissen ja ganz einfach, Realitäten nicht anschauen, rettet nicht vor deren Konsequenzen. Und das ist genau die Politik, die wir haben, wie Vogelstrauß. Ja? Wir sagen, wir stecken den Kopf in den Sand, dann sehen wir nichts, dann kann es auch nicht da sein. Das ist eben vollkommen falsch. Das ist unvergessen. Und da gibt es eine Meile der getöteten Kinder in der Stadt Donetsk. Da sind Grabsteine, da liegen die Spielzeugpuppen und Teddys der getöteten Kinder. Das sind so Dinge, das wird in 100 Jahren nicht vergessen sein, wie Kiew mit der eigenen Bevölkerung umgegangen ist. Und jetzt fangen die russischen Kräfte an, Renten auszuzahlen. Sie haben die ganze Krim wieder mit Wasser versorgt aus dem bis dato von Kiew gehaltenen Gebiet. Kiew hatte die Wasserversorgung der Krim unterbrochen mit Süßwasser, Trinkwasser. Und diese Art Dinge passieren da. Das merken die Menschen auch durchaus. Und das setzt auch ganz klar Punkte. Also wir haben hier schon eine Lage, in der man klar sagen muss, dass die Kiewer Politik nicht besonders geschickt umging, was das, die Amerikaner nennen das Winning Hearts and Minds, also was das Gewinnen von Herzen und Köpfen angeht, hier bei der Bevölkerung. Dieser Krieg ist längst verloren. Das ist im Grunde die Basislage für die ganze Ukraine.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Moral islamisch gesehen. Aus der Sicht des Islams weist eine ideale Familie ganz bestimmte Merkmale auf. Einige davon lassen sich den Versen 20 bis 22 der Sure 13 entnehmen. Im letzten Teil haben wir bereits über das islamische Familienideal gesprochen. In einer islamkonformen Familie planen die Eltern für die richtige Erziehung der Kinder. Sie schenken dabei aber nicht nur den eigenen Kindern Aufmerksamkeit, sondern denken auch an die nachfolgenden Generationen. Das heißt, die gläubigen und verantwortungsbewussten Väter und Mütter sind sich darüber im Klaren, dass ihre Erziehung würdiger Kinder auch für die Nachfolgegenerationen richtungsgebend und ausschlaggebend für ihr Schicksal sein kann. Der wichtigste und nützlichste Faktor in diesem Zusammenhang ist der Halt in der Religiosität und in den Überzeugungen. Das Gedenken an Gott und die Pflege des Gebetsrituals und die Bittgebete und Anflehungen Gottes spielen dies wieder. Abgesehen von der Weltanschauung, deren Mittelpunkt die Einheit Gottes bildet, ist auch der Jenseitsglaube ein fester, wichtiger Ausgangspunkt. Dieser Jenseitsglaube öffnet den Menschen einen neuen Horizont und gibt die Wahrheit wieder, dass das Leben des Menschen nicht auf diese flüchtige, stoffliche Welt beschränkt ist und der Mensch nach dem Tod die ewige Welt betritt. Aufgrund dieser Sichtweise entsteht ein Zusammenhang zwischen dem Schicksal einer Familie in dieser Welt und in der Welt nach dem Tod. Noch deutlicher ausgedrückt, alle rechtschaffenen und würdigen Mitglieder der Familie werden im Jenseits im Paradies zusammen sein. Der Koran sagt über die besonderen Eigenschaften einer solchen Familie in der Sure 13 Rat im Vers 20: Es sind diejenigen, die Allahs Bund halten und das Abkommen nicht brechen. Mit diesem Abkommen ist das Abkommen mit dem einen Gott, welches der Schöpfer im Innern aller Menschen verankert hat, gemeint. Aufgrund dieses Bündnisses dienen die Gottgläubigen nur dem einen Gott. Sie brechen nie dieses Bündnis, indem sie Satan oder den egoistischen Verlangen oder den Sinnbildern von Reichtum und Gewalt dienen. Dies ist ein wichtiger Grundsatz, der die ideale Familie aus allen Fesseln befreit und ihren Mitgliedern innere Freiheit beschert. Der Koran führt noch weitere Merkmale an. Im nächsten Vers der Sure 13 Rat, nämlich Vers 21, heißt es: Und die verbinden, was Allah befohlen hat zu verbinden, ihren Herrn fürchten und stets Angst vor einer bösen Abrechnung am jüngsten Tag haben. Nach Ansicht der Koranforscher bezieht sich der Passus "und die verbinden, was Allah befohlen hat zu verbinden" Auch viele Verbindungen, wie die zu Gott, zu den Propheten und rechtschaffenen Lenkern und Auserwählten Gottes, aber auch die Beziehungen zwischen Freunden und Nachbarn und Glaubensbrüdern und alle Mitmenschen, am meisten jedoch auf die Beziehungen in der Familie und zwischen den Verwandten. Die Festigung der Verbindungen in der Familie und innerhalb der Verwandtschaft in einer Form, wie sie Gott zufriedenstellt, bringt zweifelsohne auch die Stabilisierung der Beziehungen innerhalb der ganzen Gesellschaft mit sich. Den stärksten Rückhalt, welcher die Beziehungen stabilisiert und erhält, bietet natürlich der Gedanke an die Größe Gottes, der befohlen hat, diese Verbindungen zu stärken. Diese Gruppe von Gläubigen, die das verbinden, was Allah befohlen hat zu verbinden, bedenkt aber auch die mögliche Pein in der kommenden Welt. Sie wissen, dass es eine der großen Sünden ist, die Beziehungen zu den Verwandten abzubrechen und Gott seine Barmherzigkeit von dem abwendet, der dies tut. Daher fürchten sie sich vor der Strafe Gottes für ein solches Tun. Auch wenn die ideale Familie zahlreiche gute Eigenschaften hat, so bleibt sie natürlich dennoch nicht vor Unglücken und Ungemach bewahrt. Bei Unglück und Ungemach kommt jedoch ein weiteres Attribut der idealen Familie zum Tragen, nämlich die Ausdauer und Geduld. Die Mitglieder dieser Familie zeichnen sich aus durch Standhaftigkeit bei der Befolgung der Befehle Gottes, die Enthaltung von Sünde und Ungehorsam Gott gegenüber und die Geduld gegenüber Leid oder Schäden durch finanzielle Verluste oder durch Naturkatastrophen sowie die Geduld und Ausdauer und Standhaftigkeit im Kampf gegen den Feind. Die Geduld auf all diesen Schauplätzen des Lebens ist dann ein Wert, wenn ihr die reine Absicht zugrunde legt, nur Gott zufriedenstellen zu wollen. Zu Beginn des Verses 22 der Sure 13 Rat heißt es daher über diese Gottgläubigen: Und die geduldig sind im Trachten nach dem Angesicht der Zufriedenheit ihres Herrn. Die Pflege des Ritualgebetes, welches die Erinnerung an Gott im Inneren des Menschen aufrecht erhält, ruft Geduld in der Familie wach. Außerdem muss aber auch der Geist der Großzügigkeit und Wohltätigkeit und der Gedanke, anderen von den Gaben zu spenden, die Gott verliehen hat, gedeihen und wachgehalten werden. Der Koran sagt im obigen Vers 22 der Sure 13 Rat nämlich über diejenigen, die sowohl an Gott denken, als auch an die Mitmenschen und Bedürftigen und ihnen offen und insgeheim etwas zukommen lassen, auch Folgendes: Und die von dem, womit wir sie versorgt haben, heimlich und öffentlich ausgeben. Eine weitere Eigenschaft, die die Familie stärken hilft, besteht darin, Schlechtes und Abwegiges mit Gutem zu erwidern. Denn es heißt gegen Ende des Verses 22 der Sure 13 Rat über die wahrhaftig Gläubigen: und mit dem Guten das Böse abwehren. All diese genannten fruchtbaren Eigenschaften bescheren der idealen islamischen Familie ein schönes Schicksal, denn das verheißt der obige Vers am Ende. Für sie gibt es letztendlich die Wohnstätte. Einige Gelehrte legen diesen letzten Satz des Verses 22 so aus, dass die Gläubigen mit diesen Eigenschaften und die ideale islamische Familie nicht nur in dieser Welt, sondern auch in jener Welt ein friedliches und optimales Leben haben werden. Hören Sie nun unser heutiges Musikstück unter dem Titel Hijran, was so viel bedeutet wie Trennung. Gesungen wird es von Ali Rostamian.
Never shall دمی گرمی نشستی در بر من، به جای غربت و پاییز و حسرت، بهاران می دمید از باور من. همان بهتر که در هنگامه عشق مدد جویم دمی از خامه عشق، می افزایم ز هجر تا حدیثی به اوراق مصیبت نامه عشق، به اوراق مصیبت نامیش. اگر دردم یکی بودی چه بودی، وگر غم اندکی بودی چه بودی، به بالینم حبیبی یا طبیبی، از این دو گر یکی بودی چه بودی، از این دو گر یکی بودی چه بودی.
Es geht weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Märtyrertodes von Imam Mohammad Baqir. Friede sei mit ihm.
Die Gesandten Gottes und seine Freunde haben durch die Geschichte hindurch den Menschen den Weg zu Glück und Wohl gezeigt. Nach vielen Jahrhunderten sind ihre Empfehlungen auch heute noch nützlich. Die Imame aus dem Hause des Propheten gehören zu diesen Auserwählten, deren Licht auch heute die Herzen der Wahrheitssuchenden erleuchten. In diesen Tagen gedenken wir des Märtyrertodes eines dieser Imame. Es ist Imam Muhammad Tari, der den Beinamen Jawad erhielt. 220 Jahre nach der Hijra des Propheten, ca. 835 nach Christus, fand er den Märtyrertod. 17 Jahre lang war er der geistig-politische Führer der Gläubigen. Den Beitrag, den wir aus diesem Anlass über das Leben dieses Imams vorbereitet haben, beginnen wir mit einem Wort von ihm. Imam Jawad, gegrüßt sei er, hat über den Fortschritt des Menschen gesagt: Die Kenntnis von der Religion ist die Leiter des Fortschritts zur Erreichung jeden hohen Ranges. Nach dem Märtyrertod seines Vaters Imam Reza alaihis salam wurde Imam Jawad das Führungsamt anvertraut. Imam Jawad war ausgesprochen jung und dem Alter nach noch ein Kind. Das erregte bei einigen Skepsis. Imam Jawad aber verwies auf Jesus und Johannes, die als Kind bereits auf einer hohen Stufe gestanden haben. Er sagte, Gott vermag seinen Dienern schon in der Kindheit Wissen und Weisheit zu verleihen. Damit machte er darauf aufmerksam, dass ein hoher spiritueller und religiöser Rang nicht auf eine bestimmte Altersstufe beschränkt ist und Gott einem jeden, den er für geeignet hält, einen solchen Rang verleihen kann. Einige Gelehrte stellten dem jungen Imam Javad alaihi salam schwierige religiöse und wissenschaftliche Fragen. Er konnte sie alle umfassend beantworten. Wie die Geschichte überliefert, suchten einmal 80 Rechtsgelehrte aus Bagdad und anderen Städten während ihrer Hajj-Reise Imam Javad in Medina auf. Sie stellten ihm zahlreiche Fragen und wurden erstaunt Zeuge, dass er für alle diese Fragen sehr einleuchtende Antworten bereithielt. In der Zeit, in der Imam Javad alaihi salam an der Spitze der Gläubigen stand, herrschten zwei Abbasiden-Kalifen, nämlich Ma'mun und Mutasim. Jeder wählte seine eigene Strategie, um gegen den Imam vorzugehen. Ma'mun zwang Imam Javad, Medina zu verlassen und nach Bagdad, dem Sitz der Abbasiden-Kalifen, zu kommen, um vorzutäuschen, der Imam wäre auf seiner Seite. Der Imam Javad lehnte die Herrschaft durch diese ungerechten Regenten ab und gab seine Abscheu ihnen gegenüber in seinen Worten und Verhalten Ausdruck. Notgedrungen musste Ma'mun in seine Rückkehr nach Medina einwilligen. Imam Javad klärte die Bevölkerung über die Situation auf. Daher versuchten die Kalifen, Bedingungen zu schaffen, dass sein Kontakt mit den anderen abnimmt. Dennoch gelang es einigen seiner Anhänger, sich bei ihm Wissen anzueignen. Die Geschichte nennt die Namen von 113 Personen, die Anhänger des Imam Javad waren und seine Worte weitergaben. Imam Javad hatte an verschiedenen Orten des Islamischen Reiches seine Vertreter, so in Khorasan, Rey, Sistan und Baluchistan sowie Rom im Iran, aber auch in Ägypten und im irakischen Kufe.
Über diese Vertreter stand der Imam mit der Bevölkerung in Kontakt. So konnte er ihre religiösen Fragen klären und erfuhr über die Lage der Muslime in den verschiedenen Teilen der islamischen Welt. Imam Javad konnte Fragestellungen meisterhaft analysieren, was sogar Denker, die nicht mit ihm einer Meinung waren, eingestanden haben. So schrieb Ibn Hajar al-Haytami, ein schafiidischer Gelehrter: Trotz seines geringen Alters war Imam Javad in Wissen, Erkenntnis und Geduld allen anderen Gelehrten voraus. Jemand schrieb an Imam Javad wie folgt: Mein Vater hat abwegige und verdorbene Anschauungen und ist ein Feind der Familie des Propheten. Er behandelt mich sehr schlecht. Mein Herr und Freund, ich bitte dich als erstes, dass du für mein Wohl betest, und zweitens möchte ich deine Meinung über meinen Vater hören. Der Imam antwortete ihm: Ich habe deine Situation kennengelernt und werde, so Gott will, nicht vergessen, für dich zu beten. Wisse, dass es besser für dich ist, mit deinem Vater Nachsicht zu üben, denn auf jede Schwierigkeit folgt Erleichterung. Habe Geduld und Ausdauer, denn das Glück gehört denen, die gottesfürchtig handeln. Der junge Mann berichtete: Ich handelte nach der Empfehlung von Imam Javad. Bald darauf erfuhr mein Vater einen Wandel und bekämpfte die Familie des Propheten nicht mehr. Imam Javad erhielt seinen Beinamen wegen seiner Freigebigkeit. Javad bedeutet nämlich sehr freigebig. Er war sehr beliebt unter der Bevölkerung. Seine zunehmende Beliebtheit schwächte den Einfluss der Abbasidenherrscher. Deshalb begann der Abbasidenkalif Mu'tasim großen Druck auf Imam Javad auszuüben. Er zwang ihn, von Medina nach Bagdad zu kommen. Doch Imam Javad ließ sich durch seine Druckausübung nicht einschüchtern, sondern klärte die Bevölkerung weiter über die ungerechte Herrschaft der Abbasiden auf, bis er schließlich am letzten Tag des Monats Zi'Qa'da auf Befehl Mu'tasims umgebracht wurde. Imam Javad starb schon mit 25 Jahren, aber in seinem kurzen Leben hat er der Bevölkerung großen Segen beschert. Abschließend kondolieren wir erneut zum Jahrestag des Märtyrertodes Imam Javads und schließen mit Worten von ihm. Er hat gesagt: Wer pessimistisch ist und sich über das Leben beklagt, dessen Klagen werden lange dauern. Er hat auch gesagt: Der Höhepunkt des Anstandes besteht darin, dass der Mensch niemanden auf eine Weise behandelt, auf die er selber auch nicht behandelt werden möchte.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Werte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@signparstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.